Ich heiße Sie willkommen zu dem Sonderpodcast von dem Intro Energieberater Podcast. Diese Sendung soll dafür da sein, damit ich darauf hinweisen kann, dass es noch einen weiteren Podcast-Kanal gibt mit weiteren Podcast-Folgen von dem Energieberater Podcast, der hier aber bei den Apple-Usern nicht dargestellt wird. Somit möchte ich darauf hinweisen, dass es noch einen weiteren Podcast-Kanal von mir gibt. Und dieser Podcast-Kanal ist zum Beispiel abrufbar bei Spotify oder bei RTL Plus oder bei weiteren Podcast-Kanälen. Stehe ich eigentlich normalerweise immer auf Nummer 1 laut meinen Recherchen. Noch einfacher geht es, wenn man bei Google einfach Energieberater-Podcast eingibt. Und dort stehe ich dann meistens an erster Stelle, wo sie dann auf den YouTube-Kanal weitergeleitet werden, wo ich dann auch alle Podcast-Folgen abgespeichert habe. Jetzt dieser Sonderpodcast soll Ihnen aber auch ein bisschen Mehrwert geben. Deswegen werde ich gleich ein paar Punkte ansprechen, die ich in den Podcast-Folgen auch angesprochen habe. Die Umstände habe ich Ihnen jetzt erklärt, worum es geht. Es geht also in der Regel darum, dass Sie dann den Kanal wechseln müssen, wenn Sie weitere Folgen von mir wollen. Ich will das jetzt auch nicht löschen bei Apple, weil da stehe ich auch sehr gut da. Von daher soll dieser Sonderpodcast dafür da sein, dass Sie Orientierung haben, wo Sie weitere Folgen finden können. Hier würde ich jetzt folgende Punkte ansprechen, und zwar Energieberatung in 5 Minuten erklärt, dann die Energieeffizienzklasse E, die ab 2030 von der EU beschlossen ist für den Gebäudebestand. Dann werde ich noch den Energieausweis erklären, was es für Arten gibt. Und dann werde ich noch ein bisschen auf Neubau eingehen. Der Neubau ist ja mittlerweile relativ, wie soll ich sagen, tot. Aber es gibt da auch noch Varianten, wie man da vielleicht noch preisgünstig bauen kann. Das will ich dann im letzten Punkt nochmal darstellen in diesem Sonderpodcast. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und nach dem Intro geht's los. So, jetzt kann's losgehen mit dem ersten Punkt. Energieberatung in 5 Minuten erklärt in diesem Sonderpodcast. Dazu habe ich schon einige Podcast-Folgen und Videos rausgebracht. Ich werde das aber jetzt auch nochmal hier einmal darstellen, wo es bei einer Gebäudeenergieberatung tatsächlich drauf ankommt. Und zwar muss man sich bei einer Haussanierung darauf einigen, dass man sich erst einmal die großen Flächen des Hauses anguckt. Und zwar die großen Flächen des Hauses sind Außenwand, Dach, dann kommt die Bodenplatte dran und danach kommt die Fensterfläche dran. Man muss nämlich wissen, dass Wärme über die Fläche verloren geht. Deswegen bringt es relativ wenig, wenn ich nur Fenster austausche und alles andere so lasse, wie es ist. Wenn ich mir jetzt ein Haus angucke von 1950 oder 1960, bringt es relativ wenig, wenn ich da neue Fenster einbaue. Dann habe ich so gut wie gar keine Energieeinsparung, weil das Thema Fläche da nicht berücksichtigt worden ist. Also zunächst muss ich einmal beigehen, die großen Flächen des Hauses zu dämmen und dann wird der Energieverbrauch auch automatisch geringer. Also, gutes Beispiel ist, damit man es schnell verstehen kann, ist der menschliche Körper. Weil beim menschlichen Körper kann man auch wunderbar erkennen, dass Wärme über die Fläche verloren geht. Das heißt, wir gehen nicht mit kurzer Hose und T-Shirt raus, wenn es kalt ist. Nee, das machen wir nicht. Wir ziehen uns warm an. Wir ziehen uns Hose, Jacke, Schuhe. Und wenn es ganz kalt ist, ziehen wir uns noch Handschuhe und Mütze auf. Aber das machen wir nur, wenn es ganz kalt ist. Und da sieht man auch das Prinzip Fläche. Weil da versuchen wir auch, möglichst viel Fläche von unserem Körper zu bedecken. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, uns warm zu halten oder leicht warm zu halten. Und so müssen Sie sich auch ein Haus angucken. Die größte Fläche des Hauses ist die Außenwand. Und diese Außenwand kann man zum Beispiel beim älteren Haus von 1960 oder 1970 wunderbar noch den Luftspalt verfüllen. Im zweischaligen Mauerwerk. Im norddeutschen Bereich hat man in der Zeit immer zweischalig gebaut und deswegen ist da meist ein Luftspalt bei diesen Häusern, sodass man sagen kann, den kann man nachträglich noch verfüllen und damit haben sie dann einen großen Effekt. Ungefähr so 20, 25 bis zu 30% Heizkostenersparnis haben sie damit, weil sie einen ganz großen Teil der Außenwand dann praktisch nachgedämmt haben und so haben sie dann einen großen Effekt erreicht. Weiter geht es natürlich mit dem Dach. Das Dach ist auch eine wichtige Fläche, die man nachdämmen muss. Auch die oberste Geschossdecke, was ja auch zum Dach gehört, ist natürlich auch wichtig. Was ich damit sagen will, ist, das Dach muss nicht komplett gedämmt werden, sondern man kann nämlich auch beigehen und sagen, ich mache nur die Dachschrägen, die dämme ich nachträglich. Ja, mit Zellulose kann man das ganz gut machen, die Dachschrägen nachträglich noch dämmen. Vielleicht auch die Kniestockbereiche, also da, wo der warme Bereich ist. Und der Abschluss der obersten Geschlossdecke ist dann auch möglich zu dämmen. Und den Rest des Daches, also praktisch was außerhalb der thermischen Hülle ist, außerhalb des Wohnbereiches, kann auch Kaltdach bleiben, so nennt sich das denn. Das heißt, ich dämme nur die thermische Hülle. Das heißt, die Dachschrägen an den Seiten, da wird gedämmt, inklusive Kniestockbereich. Und dann noch die oberste Geschossdecke, die meistens auch mit wenig gedämmt ist oder mit altem Dämmstoff dann noch, ja, wie soll ich sagen, wenig gedämmt ist, kann man nachträglich auch noch was verfüllen, weil meistens dann noch Platz ist, auf Sparrenbreite zum Beispiel auffüllen mit Zellulose. So, dann haben Sie das auch erreicht. Das Dach ist dann auch komplett gedämmt. Ich habe auch noch ein Video rausgebracht auf dem YouTube-Kanal, das Video Nummer 9. Da erzähle ich davon, dass die ersten 8 cm Dämmung schon 80% der möglichen Dämmfähigkeit erreichen. Das macht die Sache etwas entspannter, weil Sie müssen im Dachbereich und Außenwandbereich gar nicht so viel dämmen, weil Sie können ruhig mit wenig Dämmung schon viel erreichen. Ja, der Luftspalt im Mauerwerk zum Beispiel, der ist irgendwie so 6, 7 cm, vielleicht auch 8 cm. Und dann haben Sie dann einen riesengroßen Effekt erreicht, wenn Sie den verfüllen mit Dämmmaterial, zum Beispiel mit Styroporkügelchen oder Glaswollgranulat oder Steinwollgranulat. Da gibt es ja verschiedene Dämmstoffe. So, und genau dasselbe im Bereich des Daches, wenn Sie da mit Zellulose arbeiten. Zellulose ist übrigens auch noch ein wunderbarer Dämmstoff gegen Marder und Mäuse und Holzbock und Holzwurm. Die mögen das nämlich nicht, die gehen lieber zum Nachbarn denn, ja, weil so das ein bisschen so riecht und nach Zeitungspapier und Druckerschwärze, und das mögen die Tiere nicht. Und die gehen dann lieber zum Nachbarn. Also auch eine gute Sache, deswegen ist Zellulose eigentlich das A und O bei nachträglichen Dämmungen, wo Sie dann auch keine Dampfbremse brauchen unbedingt, und Sie können auch die bestehende Dämmung drin lassen. Das heißt, Sie müssen sie dann nicht entsorgen. Das ist auch noch ein Vorteil, weil gehen Sie mal hin zur Mülldeponie und wollen Dämmung, alte Dämmung entsorgen, dann müssen Sie richtig was für bezahlen. Sondermüll ist das. Und dann kann man sowas dann, wenn es gut läuft, sage ich mal, auch einfach drin lassen im Haus und dann einfach Zellulose rüber und fertig. Und da haben Sie insgesamt in Summe ja auch Ihre 8 cm oder 10 cm erreicht. Das heißt, das ist auch eine geniale Sache, den Dachbereich mit Zellulose zu dämmen. Und wenn Sie diese beiden Sachen gemacht haben, Außenwand gedämmt und den Dachbereich nachgedämmt, mit obersten Geschossdecke und Kniestockbereich, dann haben Sie schon 50% Heizkostenersparnis danach, weil da haben Sie die zweitgrößten Flächen, haben Sie nachträglich gedämmt, vernünftig gedämmt, wo Sie mindestens diese 8 cm Dämmung haben, und da haben Sie praktisch schon nahezu gewonnen. Natürlich geht es noch weiter, danach kommt nämlich noch die Bodenplatte dran oder Kellerdecke. Gibt es ja auch manchmal bei älteren Häusern, hat man oftmals noch einen Keller. Manchmal Vollkeller, manchmal Halbkeller, manchmal nur ein Drittel Keller, gibt es alles. Aber selbst bei einem ein Drittel Keller, also ein Drittel untererkellert, ist es schon interessant, eine Kellerdeckendämmung zu machen, damit man den Bereich nochmal nachdämmen kann. Das Beste wäre natürlich, wenn Sie Vollkeller haben, dann können Sie wunderbar eine große Fläche nachträglich von unten praktisch an der Kellerdecke mit mindestens 8 cm Dämmung nachträglich dämmen. Ganz einfach und sehr preisgünstig. Somit haben Sie dann die drittgrößte Fläche auch noch gedämmt, und dann liegen Sie schon bei 60% Heizkostenersparnis, wenn Sie die Kellerdecke noch dämmen, vielleicht sogar 65%, weil Sie die drei größten Flächen schon nachgedämmt haben. Ja, und dann geht es noch weiter mit den Fenstern. Das ist dann die viertgrößte Fläche, die kleinste Fläche. Und sag ich mal, die sind nicht so ganz kriegsentscheidend, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil das eine kleine Fläche ist. Und wenn der Vorgänger bei dem Haus schon mal in den 90er oder 2000 die Fenster neu gemacht hat, dann können wir die Fenster auch noch drin lassen. Da brauchen wir die nicht austauschen, weil Fenster können, wenn sie zum Beispiel 1990 eingebaut sind, können die tatsächlich 40, 50 Jahre drin bleiben. Das geht. Der Fensterbauer erzählt Ihnen natürlich was anderes. Der will natürlich neue Fenster verkaufen, ist logisch, aber ist auch legitim. Man kann auch Fenster mal nach 30 Jahren neu machen, gar kein Problem. Aber wenn man dann so insgesamt so ein bisschen was sparen will, kann es sein, dass man sagt, komm, ich warte noch mit den Fenstern 10 Jahre, lass sie noch 40 Jahre alt werden und dann tausche ich sie aus. Wäre auch eine Strategie. Ja, wenn ich die Fenster jetzt auch nochmal austauschen würde, so ältere Fenster aus den 80er Jahren zum Beispiel, dann würde ich sogar auf 70% Heizkostenersparnis insgesamt gegenüber vorher ungedämmtes Haus rankommen. Man kann so sagen, Fensteraustausch kann bis zu 10% Heizkostenersparnis bringen. Eher ist das weniger, weil man die Fenster, die ja vorher drin waren, die waren ja auch schon Isolierverglasung meistens. In der Regel haben sie keine Einfachverglasung mehr, also Einglasverglasung. Das heißt, wenn die drin wäre, dann hätte man natürlich tatsächlich 10%, 15% Heizkostenersparnis. Aber wir hatten heutzutage noch Einglasverglasung. Das ist noch bei ganz alten Häusern, wo praktisch die Zeit wirklich stehen geblieben ist. Da kann man sowas haben. Und dann müssen die Fenster natürlich neu, das ist logisch. So, das war Energieberatung in 5 Minuten erklärt. Damit haben Sie jetzt sehr, sehr viel Wissen präsentiert bekommen von mir, was ich seit über 15 Jahren so aufgebaut habe. Ich habe natürlich versucht, immer die einfachsten Wege zu finden, damit mein Kunde oder mein Interessent das immer möglichst versteht, was ich, wie Energieberatung funktioniert, dass das kein Hexenwerk ist. Ja, das ist, denke ich mal, mit dieser Darstellung ganz gut gelungen. Kommen wir jetzt noch mal eben kurz zur Heiztechnik. Da gibt es ja auch noch verschiedene Varianten, was man heutzutage alles machen kann, machen will, machen muss. Ja, die Politik geht da auch schon ziemlich rein mit dem Gebäudeenergiegesetz, dass da irgendwie mit erneuerbaren Energien rangegangen werden muss. Es gibt da aktuell 3 Bundesländer, wo man tatsächlich schon 15% erneuerbare Energien einbauen muss, wenn ein Heizungstausch ansteht. Das heißt, das macht man am besten mit einer zusätzlichen Solaranlage auf dem Dach, also einer thermischen Solaranlage. Das ist das preisgünstigste. Dann hat man so 15% erneuerbare Energien erreicht durch Warmwassergewinnung. Vielleicht kann man auch noch mit Heizungsunterstützung arbeiten. Ja, muss man den Heizungsbauer mal fragen, was er da machen kann. Der Heizungsbauer muss ihm bestätigen, dass dann 15% erneuerbare Energien erreicht sind. Aktuell ist das so, wo ich den Podcast jetzt aufnehme, also im Januar 2024 mache ich das gerade, da ist es in Schleswig-Holstein Pflicht, 15% erneuerbare Energien, in Hamburg, ja, und noch in Baden-Württemberg. Das ist mein Kenntnisstand jetzt, da wo jetzt beim Heizungsaustausch 15% erneuerbare Energien erreicht werden müssen. Ansonsten begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Ja, soweit sind wir schon gekommen, meine Damen und Herren. Wird in Zukunft noch schlimmer werden. Es soll ja dann sogar 65% erneuerbare Energie werden demnächst. Ob das noch so alles passiert, ist ja die Frage. Eventuell gibt es noch das, wird das Gesetz nochmal zurückgepfiffen, wenn eine neue Bundesregierung gewählt ist. Dann kann es sein, hat die CDU schon angesprochen, dass sie das Heizungsgesetz komplett kippen will. Das heißt, da müssen Sie jetzt nicht so eine große Angst haben. Das wird wahrscheinlich noch wieder legitimiert, weil 65% erneuerbare Energien, kann ich Ihnen sagen, als Gebäudeenergieberater, der schon seit über 15 Jahren dabei ist, können Sie nur mit einer Wärmepumpe erreichen. Oder mit Glück auch noch Fernwärme und Nahwärme. Das wäre auch noch eine Variante, aber 65% ist schon heftig. Mit der Wärmepumpe geht das relativ einfach. Zur Wärmepumpe kann ich Ihnen sagen, dass meistens ja diese Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut wird zu 90%, die praktisch aus der Luft die Wärme entziehen soll. Ist natürlich schwierig im Winter, logischerweise, weil im Winter habe ich nicht so die warme Luft, wo ich die Wärme entziehen kann, eher kalt. Das heißt, das funktioniert nicht so richtig. Habe dann auch in dem Zeitraum einen hohen Stromverbrauch. Ja, und gerade im Winter haben wir das Problem mit dem Strom, dass der dann knapp ist. Aber gut, das müssen Sie die aktuelle Bundesregierung fragen, die jetzt im Januar 2024 noch an der Macht ist, wie die das alles so klären möchte. Also ist manchmal spannend. Jedenfalls will ich darauf hinweisen, dass diese Wärmepumpen, diese Luftwasserwärmepumpen, die aus der Luft die Wärme entziehen, dass sie nur so 10 Jahre halten. Das heißt, die sind nach 10 Jahren kaputt. Ich habe die Erfahrungswerte, oder wir praktisch, wir Handwerker und Planer haben die Erfahrungswerte aus dem Neubaubereich 2014, 2016. Gab es ja den Punkt, wo man angefangen hat, diese Wärmepumpen serienmäßig, also 60-70% wurden dann Wärmepumpen eingebaut zu dem Zeitraum 2014, 2016. Und diese Wärmepumpen, die gehen jetzt nacheinander kaputt, noch keine 10 Jahre alt geworden, unreparierbar kaputt. Das müssen Sie sich mal überlegen, das ist Wahnsinn, ist das. Und diese Technik, diese unausgereifte Technik oder diese sensible Technik, wenn man da irgendeinen Fehler macht, ich sage nur Fachkräftemangel, wenn da irgendwie was falsch eingestellt ist, dann geht die Anlage tatsächlich nach 10 Jahren kaputt oder eher. Also von daher müssen Sie dann wieder eine neue Wärmepumpe kaufen mit 20.000 oder 30.000. Also diese Technik, also da bin ich nicht so ein Freund von. Ich habe sie aber damals vor 10 Jahren auch gut gefunden, weil ich konnte damit wunderbar auch die Fördermittel besorgen für meine Kunden. Weil eine Wärmepumpe ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Die wird sehr gut dargestellt von der Bilanz. Und deswegen konnte man da wunderbar diese Energieeffizienzhäuser damals erreichen. Alleine nur mit dem Wärmepumpeneinbau. Das heißt, ich musste nur eine Wärmepumpe haben und Solaranlage auf dem Dach brauchte ich nicht. Dämmung war auch noch legitim oder beziehungsweise noch nicht so übermäßig groß gewesen. Das heißt, das war ziemlich einfach, wenn man eine Wärmepumpe eingebaut hat. Bei Gasbrennwertheizung war das dann eher schwieriger, weil da musste man noch ein bisschen mehr mit Solaranlage noch arbeiten. Das heißt, da sind viele auf Wärmepumpe gegangen, um das mit der Solaranlage auf dem Dach nicht mehr machen zu müssen. Laut dem Gebäudeenergiegesetz damals, wobei das hieß damals noch ENEV, Energieeinspargesetz oder Energieeinsparverordnung, genau so war das gewesen. Und heute heißt es ja ab 2021, 2022 Gebäudeenergiegesetz. So, das soll es gewesen sein zur Energieberatung in 5 Minuten erklärt. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Da möchte ich die Energieeffizienzklasse E kurz besprechen. Die ist ja ab dem Jahr 2030 von der EU gefordert worden, dass man ab dem Jahr 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse E erreicht. So, E bedeutet schon gelber Bereich im Energieausweis und viele ältere Häuser schneiden aktuell noch roten Bereich oder orangen Bereich ab. Das heißt, die haben praktisch einen Sanierungszwang sozusagen, damit sie dann nach dem Jahr 2030 die noch weiter bewohnt werden dürfen, ohne Strafe zu zahlen. So sind die Gesetze. Das kommt davon, wenn man ein bisschen schläft, dann kommen da solche Gesetze bei raus. Wobei ich möchte sagen, so schlimm ist das nicht. Energieeffizienzklasse E kann man für ein älteres Haus mit relativ wenig Mitteln, kommt so ein bisschen drauf an, wie die Struktur des Hauses ist, welche Möglichkeiten es bietet, nachträglich die Außenwand zu dämmen und ja, das Dach, das habe ich Ihnen ja schon alles erzählt, eben vorweg. So schlimm ist das alles nicht und da hat man schon relativ schnell große Einsparmöglichkeiten, wenn man das Dach und die Außenwände dämmt und auch die Kellerdecke. Damit bin ich schwuppsiwupps in die Energieeffizienzklasse E und damit wäre mein Haus eben praktisch noch zukunftsfähig laut der EU ab 2030. 2033 soll dann sogar die Energieeffizienzklasse D soweit sein, dass die erforderlich ist. D bedeutet dann schon auch noch gelber Bereich, aber kurz vor dem grünen Bereich. Ab C, Energieeffizienzklasse C, fängt dann der grüne Bereich an. Aber das soll noch nicht. Das ist erst ab 2033 ist erstmal die Energieeffizienzklasse D erforderlich. Ja, das wird schon ein bisschen schwieriger, von E auf D zu kommen. Da ist noch ein bisschen mehr nötig. Da geht es dann bei, dass die Haustechnik noch ein bisschen, also die Heizungstechnik noch ein bisschen verbessert werden muss. Da geht es dann dran, dass man vielleicht mit Solaranlage arbeiten muss oder Wärmepumpe. Da kann man auch viel erreichen. Ja, so langsam kommt man so auf den Gefühl. Ja, ich bin ja wie gesagt schon lange dabei, dass vielleicht hier eher so ein Programm ist, dass die Wärmepumpe verkauft werden soll. Ja, obwohl sie noch nicht so richtig ausgereift ist. Aber so ist das, meine Damen und Herren. Es geht immer um Verkauf. Das war auch schon immer gewesen so in der Vergangenheit, wenn man zurückdenkt. Es ging immer um Verkaufen. Und jetzt soll man eben halt mit der Wärmepumpe ein großes Geschäft machen oder will man ein großes Geschäft machen. Ich hoffe, dass das genauso wie die mit den Elektroautos irgendwann vorbei ist. Das ist ja auch noch nicht das Nonplusultra. Wir müssen wieder zu konventionellen Mitteln kommen und dann müssen wir besser, ist meine persönliche Meinung, die Häuser dämmen, sodass wir weniger Energie verbrauchen. Und dann passt das auch schon. Dann kann man auch so ein Haus, ein Familienhaus vielleicht mit 2000 Liter Öl beheizen. Dann ist das auch okay, dann ist das auch wenig, was ich an Verbrauch habe. Das kann man dann auch bezahlen. Oder vielleicht 20.000 Kilowattstunden Gas oder 15.000 Kilowattstunden Gas. Das wäre, sage ich mal, in meinen Augen alles okay. Aber wie gesagt, das ist im Moment anders gewollt, aber das ist ja nur politisch. Das so richtig wirtschaftlich ist das dann ja denn ja nicht, sage ich mal. Da muss man so ein bisschen gucken, was sich da noch so entwickelt. Lassen wir uns überraschen und beobachten alles soweit. Und alles können die ja mit uns auch nicht machen. Von daher haben wir Bürger ja auch noch ein bisschen was. Wir können ja auch durch Wahlen können wir ja ein bisschen was beeinflussen. Nicht viel, aber ein bisschen jedenfalls. Und das sollte man schon ausnutzen, damit es nicht ganz nach hinten losgeht. So eine Gesetze, wie jetzt die Ampel beschlossen hat, das geht natürlich nicht. Das ist ja ein Wertverlust für den Häusern. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber wir haben eben halt Fachkräftemangel, auch in der Politik. Und mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, weil sonst bringt das nichts, dann kommen wir nicht weiter. So, kommen wir jetzt zu dem Energieausweis. Bei dem Energieausweis muss man wissen, dass es 2 Energieausweisarten gibt. Einmal gibt es den verbrauchsorientierten Energieausweis und auch den bedarfsorientierten Energieausweis. So, beide Energieausweise sind 10 Jahre gültig, wobei es Unterschiede gibt, weil bei dem verbrauchsorientierten Energieausweis ist das so, dass mindestens die erste Wärmeschutzverordnung von 77 eingehalten werden oder eingehalten sein muss, damit man diesen überhaupt ausstellen darf. Sofern die erste Wärmeschutzverordnung nicht eingehalten ist von 1977, dann muss der bedarfsorientierte Energieausweis zwingend erstellt werden. Also es kann sein, dass auch ein älteres Haus, was vor 1977 gebaut worden ist, auch schon die erste Wärmeschutzverordnung eingehalten hat, weil es entweder damals schon besser gebaut worden ist oder es wurde nachträglich so weit nachgedämmt, dass man sagen kann, jawohl, jetzt ist die erste Wärmeschutzverordnung von 77 eingehalten aktuell und deswegen darf auch der verbrauchsorientierte Energieausweis ausgestellt werden. Das obliegt immer der Entscheidung des Energieberaters, ob er sieht, dass die erste Wärmeschutzverordnung insgesamt eingehalten ist. So, und ein Vorteil ist immer bei dem verbrauchsorientierten Energieausweis, dass der ungefähr so 10-20% besser abschneidet als der bedarfsorientierte Energieausweis, weil man in der Regel weniger heizt, als wie man tatsächlich dann so ausrechnet nach Bedarf. So, das sind die Feinheiten. Gibt es jetzt noch Energieausweise für Gewerbeeinheiten, also Gewerbeeinheiten, die beheizt werden über 12 Grad, so ist die Regel da, dann muss auch dafür ein Energieausweis ausgestellt werden, wenn das Gebäude vermietet wird oder eben verkauft wird bei Gewerbe. Und bei Gewerbe gibt es diese Regelung nicht, dass man da irgendwie was einhalten muss. Da darf der verbrauchsorientierte Energieausweis erstellt werden oder auch der bedarfsorientierte. Das hat keine Regeln. In der Regel ist bei Gewerbe immer interessant, nach Verbrauch zu arbeiten, weil das erstmal viel, viel günstiger ist und die Sachen sind eben deutlich günstiger in der Herstellung als ein bedarfsorientierter Energieausweis für Gewerbe, für Nichtwohngebäude heißt das da in dem Fall. Das macht man dann eher im Notfall, wenn man keine Verbräuche hat. Verbräuche ist immer so auch für den möglichen Käufer oder Mieter auch viel interessanter, weil er möchte auch gerne sehen, was verbrauche ich dann für Gas, wie viel Öl brauche ich, wenn ich eine Ölheizung habe und wie viel Strom geht da durch. Damit man so eine Orientierung hat, so eine Kalkulation für sein Geschäft. Energieausweis, habe ich schon erzählt, 10 Jahre gültig und muss eben gemacht werden, wenn ein Haus verkauft wird oder vermietet wird. So, und dann komme ich jetzt zum Thema als letztes noch zu Neubau. Neubau, Januar 2024 nehme ich den Podcast ja auf, ist mittlerweile nahezu tot. Also es gab noch so ein paar Altsachen, die ich Altverträge, die abarbeitet worden sind, aber neue Anträge sind eigentlich so gut wie gar nicht mehr gestellt worden. Problem ist auch, das klimafreundliche Neubauen hat doch schon einige Tücken an sich, weil ein Haus klimafreundlich zu bauen ist schon eine Herausforderung, sodass man den Lebenszyklus einhalten kann, um dann da entsprechend die Förderung zu bekommen. Ist teilweise auch ein bisschen weltfremd, muss ich zugeben, aber so ist das eben. Aktuell sind da ja Politiker am Werk, die, sagen wir mal, die Realität nicht so ganz im Blick haben. Wichtig ist ja auch, dass man Wohnraum schafft und Wohnraum schafft man so natürlich nicht, wenn alles schwieriger wird. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute auch angewiesen sind auf Förderung, zumal die Zinsen ja auch noch gestiegen sind. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht die alten Programme noch weiterläuft, das KfW 40 und KfW 55. Was ja auch schon sehr sparsame Häuser sind, wo man noch ein bisschen Zuschuss kriegt. Das ist alles vorbei. Es gibt jetzt keinen Zuschuss mehr beim klimafreundlichen Neubauen, sondern nur noch ein zinsgünstiges Darlehen von 0%, kann man sagen, oder irgendwie 0,1%, ganz wenig. Allerdings sind eben die Herausforderungen sehr hoch, um das Ding halt klimafreundlich zu machen, um die Sache einfach mal abzukürzen. Das heißt, dann ist es einfacher, wieder normal 0815 zu bauen, einfach nur die GEG einzuhalten, das Gebäudeenergiegesetz, GEG, und dann ist das fertig. Bloß Problem ist, die Zinsen sind aktuell zu hoch dafür. Man hat da so 3, 4, 5% Zinsen und dann ist das natürlich wieder schwieriger, das so zu finanzieren, auch für Investoren, die vielleicht ihre Wohnung vermieten oder verkaufen wollen. Habe ich auch schon mehrere Sachen gehört, dass das sich jetzt nicht mehr lohnt. Das klimafreundliche Neubauen können die Investoren nicht gebrauchen. Sie haben da kalkuliert mit dem Zins, aber wie gesagt, die Auflagen sind so hoch, macht die Sache alles teurer und eben auch unwirtschaftlich. Und deswegen ziehen sich die Investoren auch zurück. Problem ist dann, dass immer weniger gebaut wird und die Baubranche jetzt auch so langsam, aber sicher auch in die Knie geht, weil es kommt nichts mehr nach. 2023 waren eben noch alte Sachen, die man abgearbeitet hat, aber neue Sachen kommen jetzt so gut wie gar nicht mehr hinzu. Das ist so das Problem. Also man sieht, dass Politik hat doch einen großen Einfluss auf die Wirtschaft. Man muss natürlich ein bisschen mitdenken und die Wirtschaft auch am Laufen halten. Und das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Da kommen solche Wurstprogramme raus wie klimafreundliches Neubauen. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber es ist auch gegen ein bisschen mal an meine Ehre angefasst. Weil ich mache Gebäudeenergieberatung seit über 15 Jahren und ich bin wirklich gerne dabei und habe auch Lust dazu und es ist ein bisschen meine Leidenschaft auch. Deswegen mache ich auch das mit Podcasts und Videos und so weiter, weil ich will eben halt noch mehr Leuten erzählen, was ich alles weiß, in Anführungsstrichen, ja. Es ist auch sehr wertvoll, was ich so erzähle und was ich, wo ich Leuten auch helfen kann mit Informationen. Aber jetzt bei dem klimafreundlichen Neubau muss ich zugeben, da bin ich jetzt wirklich am Ende der Tatsache und sage, da geht nichts mehr, das ist vorbei, da baut keiner mehr, das ist nicht wirtschaftlich. So, und das ist jetzt halt so, die Fertighaushersteller, die haben sich da so ein bisschen reingefuchst, dass man das vielleicht klimafreundlich gestaltet, aber so normale kleine Betriebe, Bauunternehmen, die werden das nicht schaffen, die können das nicht anbieten, klimafreundlich, das geht nicht. Das sind nur diese Systemhäuser, die haben auch eine entsprechende Planungsabteilung, die können das auch so hinkriegen, dass man dann vielleicht klimafreundliches Neubauen, so auf Nachhaltigkeitsklasse sogar, so dass der Kunde dann 150.000 Euro noch als Kredit bekommt zu 0,1%, dann kann das was werden. Aber in der Regel können das nur die Systemhausanbieter. Die haben die Möglichkeit, auch diese Nachhaltigklassen hinzubekommen. Weil als für ein Haus zum Beispiel macht man das nicht. Man kann das nicht für ein Haus machen, diese Nachhaltigkeitsklasse. Es gibt ja klimafreundliches Neubauen und dann auch klimafreundliches Neubau inklusive Nachhaltigkeitsklasse. Und das macht die Sache richtig schwierig. Und das kann man für ein Haus gar nicht wirtschaftlich ausrechnen. Da muss man schon so mehrere Häuser auf einmal haben, so wie das die Systemhausanbieter haben. Dann lohnt sich das. Dann kann man da auch ein bisschen Zeit reinstecken, um das halt auszurechnen oder zu ermitteln, was da jetzt auf Nachhaltigkeit gehen kann und was nicht. Also zum Beispiel ich als Ein-Mann-Betrieb kann eigentlich nur das klimafreundliche Neubau anbieten, weil ich kann das mit Nachhaltigkeitskasse gar nicht hinkriegen. Das ist gar nicht für mich möglich. Das muss man einfach wissen dabei. Vielleicht ist es ein Förderprogramm für die Systemhaushersteller, dass man die damit ein bisschen bedient. Ja, ist alles schwierig. Entschuldigung, wenn ich das so direkt aussage. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat, was das soll. Es ist überhaupt nicht förderlich. Im Gegenteil, es drückt die Wirtschaft praktisch ab im Baubereich. Aber wir müssen halt abwarten jetzt. Es werden auch noch bessere Zeiten kommen. Und ich bin guter Dinge, dass das jetzt sich auch irgendwann ändert. Und dann kann man wieder durchpusten. Und dann kann man auch wieder entsprechende Fördermittel bekommen, wenn das alles ein bisschen gelockert wird. Also diese strengen Maßnahmen sind eben nicht erreichbar. Das ist meine Erfahrung und meine Recherchen und meine Berechnungen dazu, was ich alles angestellt habe. Ich bin zum Schluss gekommen, es braucht das nicht machen, das bringt nichts. Neubau ist eben halt nicht mehr, soll nicht mehr gefördert werden. Ja, kann man so ausschließen, aber da könnte man das so offen sagen und sagen, nein, machen wir nicht mehr, wir machen keine Neubauförderung mehr. Ja, das könnte man ja auch fairerweise sagen, bevor man so ein Programm rausbringt, was keiner so richtig einhalten kann. Auch die Systemhaushersteller werden teilweise auch ihre Probleme bekommen auf Nachhaltigkeitsklasse, weil es ist sehr kompliziert und angreifbar, leicht angreifbar. Sobald irgendwie ein Prüfer sagt, Mensch, da hast du mal nicht richtig gemacht, ist sofort die ganze Förderung futsch und dann wird so ein 150.000 Euro Kredit, wird dann umgewandelt in einen normalen Kredit im Nachgang zu 4-5%. Dann ist aber Holland in Not, sag ich mal, wenn das für den Kunden so ist, der dann sagt, Mensch, ich habe mich darauf verlassen, dass ich jetzt das kriege und jetzt ist das nicht erreicht. Tja, schönen Dank. Ne? Und dann gibt es auch den nächsten Fall mit Gericht und so weiter. Das ist dann ja auch teilweise existenzbedrohend, wenn das dann mit 5% auf einmal verzinst werden muss mit normalen Kredit im Nachgang. Das sind so meine Befürchtungen. Und da ich das weiß, da ich ja schon so lange dabei bin und auch gesehen habe, dass auch teilweise mal Sachen zurückgehen, bin ich da ganz, ganz vorsichtig. Das ist für jeden Gebäudeenergieberater, der jetzt ja hier vielleicht zuhört, ist das eine gefährliche Sache, weil man ist leicht angreifbar, man kann mal das ein oder andere übersehen und dann ist das so, dass der Kunde die Förderung praktisch nicht bekommt, ein zinsgünstiges Darlehen, und muss das in einen normalen Kredit umwandeln. dann ist da keinem mitgeholfen. Ja, das so mal zum Thema Neubau, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich denke, Sie können da ein bisschen was mit anfangen. Als Tipp würde ich sagen, wenn Sie planen, irgendwie neu zu bauen, dann würde ich mich so ein bisschen mit den Ausbauhäusern beschäftigen. Da kann man noch mal ein paar Euro sparen. Das heißt, da wird der Rohbau hingestellt und man baut eben in Eigenleistung oder mit eigenen Gewerken praktisch den Innenausbau weiter aus. Das könnte eine Variante sein, wie man Häuser wieder bezahlbar macht. Ich habe auch schon zu meinen Kollegen gesagt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich mich mit solchen Sachen mal auseinandersetzen, da so eine Sache mal ausrechnen, vielleicht auf einfache Art und Weise, dass man dann wieder Häuser machen kann. In der Regel wird es dann Leichtbauweise sein, weil das wäre das preisgünstigste dann in dem Fall, kann ich mir so vorstellen. Dann würde man wieder Häuser hinbekommen, die man vielleicht für 200.000 fertig machen kann, plus Grundstück. Und dann kann sich eine normale Familie das auch wieder leisten. Aktuell ist es ja so, für so ein Massivhaus muss eine Familie inklusive oder ohne Grundstück sogar schon 500.000 Euro bezahlen für ein Eigenheim. Mit so ein bisschen Schickimicki dabei, mit Wärmepumpe und Lüftungsanlage im Haus. Das ist schon viel Geld und das muss man auch, das kann man dann ja irgendwie auch gar nicht so richtig zurückzahlen mit normalem Gehalt. Da muss man ja schon ein bisschen mehr verdienen, weil sonst kommt man ja nie da im richtigen Bereich da rein, dass man das Haus mal abbezahlt. Sie sehen, das passt alles nicht. Wir müssen wieder hingehen zur einfachen Art und Weise zu bauen. So Häuser mit 100 Quadratmetern oder 120 von mir aus. So eine Bungalow-Art und Weise, wie man das teilweise auch in den 70er Jahren gemacht hat. Da hat man auch sehr preisgünstig Wohnraum mitgeschaffen. Und das wäre jetzt der Zahn der Zeit. Falls hier irgend so ein Verantwortlicher mal zuhört hier von der Politik, der sollte sich mal mit Ausbauhäusern so befassen, dass man die vielleicht irgendwie fördert, dass eben halt, dass die Leute sich wieder leisten können, Häuser zu bauen, weil sonst geht das echt da hinten los. Da ist ja auch Frustration im Volk auch da, wenn da wirklich keine Perspektive da ist für ein Eigenheim. Das geht nicht gut, das ist nicht gut fürs Gemüt. Und dann hoffen, dass die Zinsen nochmal runtergehen oder dass irgendwann mal ein Förderprogramm kommt. Nee, Kenners, das geht so nicht. Da muss mehr Hoffnung rein, beziehungsweise wieder Anreiz geben, dass man hier wieder investieren möchte oder also als Investor wieder investieren möchte in Häuser oder eben auch als Eigennutzer ein Einfamilienhaus aufzubauen. Das soll es gewesen sein. Das war der Sonderpostcast. Wie gesagt, weitere Folgen gibt es auf meinem anderen Kanal. Da wird jetzt hier auf dem Apple Podcast, wird das jetzt hier nicht sein. Diese eine Folge belasse ich da einfach mal drauf, damit man in diesem Bereich ein bisschen was über mich erfahren kann. Die restlichen Folgen, die ich jetzt immer mache, ab und zu, oder die anderen fünf, die jetzt schon da sind zu diesem Zeitpunkt, Januar 2024, die sind unter Energieberater Podcast eigentlich sofort an Position Nummer 1, wenn man das entweder bei Google eingibt oder bei Spotify oder bei RTL Plus Podcast. Da stehe ich an erster Stelle mit meinem Energieberater Podcast, Stand 2024 Januar. Sie werden mich auf jeden Fall finden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem, was Sie vorhaben. Tschüss, Sascha Ehlers.